Wenn der Motor meines Autos kaputt ist, dann bringe ich es in die Werkstatt, um es reparieren zu lassen. Beim menschlichen Körper ist das schon ein bisschen komplizierter. Da funktioniert das mit dem Reparieren nicht immer so einfach. Deshalb hat es sich die regenerative Medizin zum Ziel gesetzt, zu heilen statt zu reparieren.
Wir verabschieden uns gerade von diesem klassischen Begriff der Reparaturmedizin. Was heißt das für mich? Reparaturmedizin ist eigentlich die Behandlung von Symptomen. Und die regenerative Medizin geht ja einen Schritt weiter und probiert, möglichst einen Originalzustand zu erreichen.
Lars-Peter Kamolz forscht seit vielen Jahren im Bereich der regenerativen Medizin. Welche Methoden da angewandt werden und wie weit die Realität von so manchen Science-Fiction-Filmen entfernt ist, darüber sprechen wir in der heutigen Verstehe-Folge.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mari Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Gastgeberin dieses Podcasts, in dem ich quasi als Laien regelmäßig in die Welt der Wissenschaft eintauche und Sie auf meine kleine Erleuchtungsreise mitnehme. Ich möchte hier die Scheu vor super komplizierten Themen abbauen und zeigen, dass es im Grunde keine blöden Fragen gibt. Dass man manchmal ganz einfach und klein anfangen muss, um große Zusammenhänge schlussendlich verstehen zu können. Heute möchte ich mir das Gebiet der regenerativen Medizin anschauen, in dem es um so Dinge wie Organe aus dem 3D-Drucker, Hauttransplantationen nach Unfällen oder künstlich erzeugte Implantate geht. Was wie Science Fiction klingt, könnte vielleicht aber schon bald Realität sein, beziehungsweise einiges davon ist tatsächlich schon Realität. Was genau, das wird mir jetzt Lars-Peter Kamolz, er ist Leiter der klinischen Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie am LKH Universitätsklinikum Graz verraten. Er war schon einmal hier bei mir im Podcast zu Gast. Schön, dass Sie wieder da sind. Hallo.
Ja, danke für die Einladung.
Fangen wir vielleicht gleich mal mit einer Begriffsdefinition an. Was genau bedeutet denn regenerative Medizin? Worum geht's da?
Regenerative Medizin probiert, den Körper in einen Urzustand zu bringen, in einen Zustand vor einem zum Beispiel Unfall, vor einer Erkrankung. Das heißt, das Ziel ist, eine hundertprozentige Wiederherstellung zu erreichen. Das ist auch der Grund, warum gerade ich mich jetzt als plastischer Chirurg damit sehr befasse, da ja unser eigentliches Ziel ist, den Körper wiederherzustellen, zu rekonstruieren. Und der nächste Schritt weiter ist dann eigentlich, vielleicht sogar mit regenerativen Technologien das Auslangen zu finden. Das heißt, eventuell gar nicht operieren zu müssen, beziehungsweise anders operieren zu können, weil man neue Technologien zur Verfügung hat.
Das Motto der regenerativen Medizin ist ja heilen statt reparieren. Warum genau dieses Motto?
Das Motto wurde eigentlich bewusst gewählt, um den Unterschied zu zeigen. Das ist wie Sie ganz am Anfang gesagt haben, ein bisschen wie beim Auto, wenn der Motor stottert oder ein Kratzer ist, dann bringe ich es zur Autowerkstätte und dann werden Teile ausgetauscht oder Teile repariert. Das wäre die klassische Reparaturmedizin. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Autowerkstätte und regenerative Medizin sieht, dann müsste man sich das so vorstellen und da passiert auch einiges in die Richtung. Sie haben einen Kratzer in einem Autolack und dieser Kratzer verschwindet von alleine. Das sind ja auch schon Möglichkeiten, die es gibt mit den Lackpartikeln dergleichen, dass dort Kratzer wieder verschwinden. Und so ähnlich, unter Anführungszeichen, stellen wir es uns vor bei der regenerativen Medizin. Wir probieren eigentlich den Körper zu unterstützen bei der Heilung. Und die Art der Unterstützung kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Deswegen gibt es im Bereich der regenerativen Medizin so vier große Unterkapitel, mit denen wir uns befassen. Das eine ist ganz einfach die Gentherapie. Das zweite ist die Zellbehandlungen. Da passiert relativ viel. Und für mich das interessanteste Gebiet ist die induzierte Autoregeneration. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist es aber überhaupt nicht. Sondern wir probieren auf unterschiedliche Art und Weise den Körper bei dem Prozess der Heilung zu unterstützen. Die Voraussetzung dafür, und deswegen ist das für uns auch als Forscher so interessant, ist, wir probieren zentrale Prozesse, die im Körper ablaufen, besser zu verstehen. und durch dieses bessere Verständnis gezielter einzugreifen. Man könnte jetzt auch sagen, statt regenerative Medizin, Präzisionsmedizin.
Können Sie da vielleicht ein Beispiel geben, sodass ich mir das besser vorstellen kann?
Also man sieht zum Beispiel, um jetzt bei den eigenen Bereichen zu bleiben, bei bestimmten Hautverletzungen, dass man zum Beispiel eine Rekonstruktion erzielen kann, indem man muss sich vorstellen, die Qualität der Rekonstruktion der Haut, gerade wenn die Haut komplett zerstört ist, hängt nicht nur von der Qualität der Oberhaut, also nennen wir es jetzt mal der Epidermis, sondern auch entscheidend von der Lederhaut, also von der Dermis ab. Und da gibt es zum Beispiel heute kombinierte Rekonstruktionsmöglichkeiten, wo man ein Hautersatzmaterial in Kombination mit eigener Haut transplantiert. Und das, was man erzielt, ist eine Haut, die zum Beispiel von, wenn man sich anschaut, die Hautelastizität, wie unverletzte Haut sich wieder verhält. Und das ist dann ein gutes Beispiel auch für regenerative Technologien, also diese Matrix, wir nennen das eine Matrix, man könnte auch sagen einfach Gittergerüst, das wir transplantieren, dient dem körpereigenen Zellen als Kletterstruktur. Also man probiert die Zellen zu führen, zu mehr oder weniger das zu erleichtern. Und dadurch erzeugt man dann eine Art Rekonstruktion der Dermis, der Lederhaut und weniger Narben im Gewebe. Das heißt, wir probieren den Körper, wie vorher schon gesagt, bei der Heilung zu unterstützen. Und das sind Technologien, die jetzt schon routinemäßig auch zum Einsatz kommen.
Sie haben neue Technologien angesprochen. Was ist denn da gerade führend in Ihrem Bereich?
Zwei, drei Gebiete, mit denen wir uns sehr intensiv befassen, beziehungsweise von denen wir uns viel erwarten. Ein Bereich ist zum Beispiel das Tissue Engineering. Das ist jetzt per se nichts Neues. Das wird schon mehr oder weniger seit Mitte der 70er Jahren, mehr oder weniger ist das en vogue geworden oder modern geworden. Was probieren wir mit dem Tissue Engineering? Einerseits kann man sich das so vorstellen, dass wir Gewebe unter Kulturbedingungen erzeugen und dann transplantieren. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass wir sogenannte Matrices, also Gittergerüste, transplantieren und dem Körper anbieten, mehr oder weniger als Leitstruktur zu verwenden, damit die Heilung besser funktioniert. Diese zwei Arten unterscheiden wir, also wie gesagt, in vivo Tissue Engineering und in vitro Tissue Engineering. Das ist sicher eins der großen Gebiete, wo extrem viel beforscht wird. Das zweite Gebiet, das ist auch in anderen Bereichen sehr en vogue und sehr aktuell, ist natürlich der 3D-Druck oder 3D-Biodruck oder es geht auch schon in die Richtung 4D-Druck. Das heißt, das ist natürlich ein Gebiet, was auch im Bereich der Medizin intensiv beforscht und auch Therapien, Behandlungsmöglichkeiten entwickelt werden.
Über den spannenden Bereich des 3D-Drucks, da reden wir etwas später noch. Bleiben wir vielleicht noch beim Tissue Engineering, also der Gewebezüchtung, um kranke Gewebe beim Menschen zu ersetzen oder zu regenerieren. Da wird, habe ich gelesen, mit Fisch- und Schweinehaut gearbeitet. Welche Möglichkeiten bietet denn der Einsatz von solch tierischen Geweben?
Wichtig ist immer, man muss unterscheiden, wenn man zum Beispiel jetzt redet über Fischhaut, Schweinehaut, Hautersatzmaterialien. Das ist für den Laien relativ schwer nachzuvollziehen, wann was zum Einsatz kommt. Wir müssen dort immer entscheiden, basierend darauf, was an Gewebe noch vorhanden ist, beziehungsweise welche Art von Gewebe zerstört wurde und welches Gewebe wir eigentlich ersetzen müssen, beziehungsweise wie wir dem Körper helfen können. Einmal geht es nur um den Ersatz der Epidermis, manchmal auch der Dermis und je nachdem gehen wir vor. Was macht jetzt für uns die Fischhaut so interessant? Im Moment ist dieses Thema ja Nachhaltigkeit auch extrem interessant und das ist eigentlich ein sehr nachhaltiges Produkt, weil das ist unter Anführungszeichen ein Abfallprodukt der kommerziellen Fischindustrie. Der Vorteil ist, dass dieser Fisch, der jetzt aus Island kommt, dort eine sehr, sehr, aufgrund der Temperaturen eine sehr geringe Virusbelastung ist und damit sehr, sehr sicher ist. Und diese Fischhaut, muss man ganz ehrlich sagen, ist bis auf jetzt natürlich, dass Fischhaut Schuppen hat, ist dieses, was dann übrig bleibt, dieses Art Gittergerüst der menschlichen Haut relativ nahe. Und damit kann es dem Körper eigentlich auch helfen und bei der Heilung unterstützen. Aber es geht genauso auch weiter, dass wir sagen, bestimmte Materialien sind synthetisch. Das heißt, da ist überhaupt kein biologisches Material, sondern das wird komplett künstlich hergestellt. Und auch da gibt es schon Gittergerüste, die der Körper mehr oder weniger verwenden kann und die dann im Körper abgebaut werden.
Sie haben jetzt gerade synthetische Materialien angesprochen, die neben biologischen zum Einsatz kommen. In welchen Bereichen der Medizin sind diese denn besonders relevant?
Also synthetische Materialien werden auch sehr stark heute verwendet, natürlich auch in der Verbandsmittelherstellung. Und gerade dieses Gebiet ist im Moment in einem extremen Umbruch, nennen wir es ganz einfach so. Da passiert extrem viel. Also die Zukunft der Verbandsmittel ist auch mehr, dass wir nicht wollen, dass das nur eine Wundabdeckung ist, sondern wir reden dann auch davon, so sogenannten Smart Dressings, intelligente Verbände, ja, die uns einfach helfen bei der Wunddiagnostik, dass wir mehr Informationen bekommen, in welchem Zustand die Wunde ist. Das zweite ist, dass man eventuell im Behandlungsverlauf Substanzen abgibt, der Verband, der dann den Körper bei der Heilung unterstützt. Also die Zukunft geht in die Richtung, dass ein Verband nicht nur eine Abdeckung ist, sondern aktiv auch dem Körper bei der Wundheilung hilft und den Arzt auch bei den Entscheidungen hilft. Wir wollen, wie gesagt, eigentlich nicht mehr, dass man täglich Verbandswechsel macht. Wir wollen auch nicht die Wunde eigentlich stören bei der Wundheilung, sondern wichtig ist, rechtzeitig zu merken, wann es Probleme gibt bei der Wundheilung und dann eingreifen zu können. Auf der anderen Seite natürlich auch gewisse Substanzen der Wunde zu geben, damit sie schneller heilt. Also das heißt, Verbandsmaterial in der Zukunft ist unter Anführungszeichen intelligent im Vergleich zu heutigen Verbandsmaterialien.
Regenerative Medizin ist ja sehr zukunftsträchtig. Ist das ein relativ neuer Bereich in der Medizin oder wie lange gibt es denn diesen Ansatz schon?
Der Ansatz gibt schon unter Anführungszeichen relativ lang. Also in der Medizin, wenn ich jetzt rede über regenerative Medizin und wir sagen jetzt gerade Beginn mit Züchtung von Haut, das war in der Mitte der 70er Jahren. Warum ist das Thema jetzt wieder so interessant? Ganz klar, weil wir den Körper deutlich besser verstehen. Wir wissen deutlich besser, was passiert. Wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt dem Thema Wundheilung uns befassen, wir wissen deutlich mehr, was passiert in der Wunde. Wir verstehen Prozesse deutlich besser. Und dadurch, dass wir diese Prozesse deutlich besser verstehen, können wir auch gezielter eingreifen. Und das erlaubt uns wirklich erst dieser Ansatz mit der regenerativen Medizin, dass wir gezielter eingreifen.
Die regenerative Medizin profitiert ja auch sehr von neuen Technologien und gerade in Bezug auf Digitalisierung hat sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten wahnsinnig viel getan. Also da es vergeht kaum ein Tag, wo nicht wieder irgendetwas Neues, hat man das Gefühl, in diesem Bereich erfunden wird. Inwiefern spielt das denn zusammen, dass man auch sagen kann, ja auch im Bereich der regenerativen Medizin wird da ganz viel passieren in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube gerade regenerative Medizin ist ohne Technologie nicht möglich. Wir betreiben ja auch ein Forschungszentrum, was sich gerade mit der regenerativen Medizin befasst. Die eine Arbeitsgruppe heißt gerade regenerative Technologien, weil das, was da stattfindet, ist gerade ein intensiver und enger Austausch zwischen Technologie und der klassischen Medizin. Viele dieser Verfahren beruhen darauf, dass wir neue Technologien entwickeln und im Bereich der regenerativen Medizin Einzug finden. 4D-Druck, 3D-Biodruck, das ist eines der Gebiete, die natürlich auch in die Medizin extrem reinspielen und gerade auch im Bereich der regenerativen Medizin. Herstellen von Implantaten und dergleichen, aber auch Herstellen von Haut im Drucker, unter Anführungszeichen. Das ist natürlich etwas, was diesen Bereich unter Anführungszeichen beflügelt.
Regenerative Medizin, man hat es jetzt schon rausgehört, klingt auch teilweise sehr nach Science Fiction. Inwiefern das aber schon alles doch real ist, nämlich so Dinge wie 3D-Druck von Organen und so weiter, darüber reden wir in Kürze noch ausführlich. Jetzt braucht mein Hirn ein bisschen eine Pause, um sich zu regenerieren.
Die Kaffeepause.
Ich nutze diese Pause hier im Podcast auch immer gern, um meine GesprächspartnerInnen ein bisschen besser kennenzulernen. Und besonders gut geht das in einem der Räume, die während großer Kongresse, wie eben dem Internationalen Kongress der Plastischen Chirurgie, bei dem Sie zuletzt ja hier waren, für die Pausen genutzt werden. Ein bisschen schade, dass es jetzt nicht Kaffee und Kuchen hier gibt, aber zumindest gibt es viel Licht und eine schöne Aussicht auf die Wiener Skyline, die haben wir da auch. Also wie ist das hier während der Kongresspausen? Werden dann auch so richtig Visitenkarten rumgereicht oder wie darf ich mir das vorstellen?
Natürlich, also wenn man die Person noch nicht kennt, dann Austausch von Visitenkarten beziehungsweise entweder mittlerweile fotografieren sie die meisten die Leute oder scannen sie ein. Aber wie gesagt, natürlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Der Austausch auch der gerade E-Mail-Adressen, eventuell auch Telefonnummern. Dass man einfach in Kontakt bleibt.
Was ich hier in diesen Podcast-Gesprächen auch schon gelernt habe, ist, dass der Beruf der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers sehr vielseitig ist. Also das ist eben nicht nur zum Beispiel in einem Labor stehen und etwas erforschen oder Vorträge halten auf Kongressen oder an der Uni oder dann eben Interviews geben, so wie hier, sondern da gehört noch ganz, ganz viel mehr dazu. Sie haben ja auch kleine Kinder. Wie erklären Sie denn einem Kind, was Sie so tun in Ihrem Berufsalltag?
Also sagen wir mal so, der Beruf des Arztes ist einem Kind relativ schnell verständlich, das ist einfacher. Die rekonstruktive oder plastisch-ästhetische rekonstruktive Chirurgie beschreibe ich immer das, wir probieren einen Zustand zu erreichen in Bezug auf Aussehen und Funktion, wie vor einem Unfall oder vor einer Erkrankung. Das ist mehr oder weniger die Beschreibung. Man könnte auch umgangssprachlich einfach sagen, wir probieren die Zeit zurückzudrehen. Und bei der Forschung probieren wir, die Zeit vorauszudrehen, indem wir einfach schneller Sachen entwickeln.
Regenerative Medizin ist ja unser Kernthema in dieser Folge. Es hat sehr viel auf den ersten Blick auch mit Science Fiction zu tun. Sind Sie einer, der Science Fiction Filme gern schaut?
Ja, auf der einen Seite schon, weil natürlich, es ist immer so, ich habe mal eine Vorlesung gehalten über mehr oder weniger Star Wars und was aus Star Wars ist mittlerweile in der Medizin angekommen. Das ist nämlich aus doppelter Hinsicht interessant, weil natürlich Darth Vader, der kennt, glaube ich, alle, die Star Wars kennen, hat diesen Anzug gebraucht, da er schwerste Verbrennungen erlitten hat. Und ich habe mal im Rahmen eines Vortrages mich vorbereitet, was von dem alles mehr oder weniger heute in der Medizin angekommen ist. Und man muss schon sagen, vieles, was damals Science Fiction war, ist, wie gesagt, heute in der Medizin angekommen. Da wurden ja Teile des Gewebes auch mittlerweile fast im Druck hergestellt. Das sind natürlich Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, aber auch andere Sachen. Die, muss man wirklich sagen, damals wirklich absolute Science Fiction war, sind heute in der Medizin angekommen.
Pause ist vorbei. Wir haben jetzt schon einen großen Blick in die Zukunft gewagt in einigen Themenbereichen. Schauen wir uns doch nochmal konkret an, wo wird oder wo kann die Reise im Bereich der regenerativen Medizin noch hingehen? Was wir schon öfter heute erwähnt haben, ist der Begriff 3D-Druck. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe zum Beispiel ein Bild gesehen, da wurde ein Herz mehr oder weniger gedruckt.
Das ist mehr oder weniger das die dritte Dimension, also die räumlichen Koordinaten. Das heißt, es entsteht etwas draus, was einer dreidimensionalen Struktur entspricht. Das kann ganz einfach sein, man druckt eine Prothese, ein Implantat aus, wie zum Beispiel könnte es sein bei der orthopädischen Chirurgie und dergleichen. Aber es kann auch gehen in die Richtung, dass man biologisches Gewebe drucken könnte. Und das wäre dann der 3D-Biodruck.
Das heißt, statt Tinte ist dann im Drucker
sind Zellmaterialien und dergleichen drin. So muss man sich das vorstellen. Und 3D-Druck kommt zum Beispiel heute schon routinemäßig bei bestimmten Operationen zum Einsatz, dass wir um bestimmte Situationen uns besser vorstellen zu können, die dritte Dimension, bestimmte Sachen wie ausdrucken. Zum Beispiel, wenn eine Fraktur nicht gut geheilt ist und wie planen wir die Korrektur, dass man sich das vorher die aktuelle Situation ausdruckt, damit man das wirklich begreifen kann, also anfassen kann und begreifen kann und das verwenden kann für die Planung der Operation bis über Implantate, die man drucken kann und in Zukunft dann hoffentlich auch, dass man Gewebe drucken kann. Aber es geht auch schon in der Zukunft noch einen Schritt weiter. Das ist dann 4D-Druck. Das ist dann zum Beispiel auch bestimmte Strukturen die, wenn man sie anregt, unter Anführungszeichen, ihre Form verändern. Es gibt ja auch heute schon Stents, um Gefäße offen zu halten, dass man dieses gedruckte Material, das dann bei dem Patienten noch besser passt, unter Anführungszeichen, einbringt und dann durch Licht anregt. Und dass dieses Material dann seine Form ändert. Also es ist viel möglich.
Vieles ist ja tatsächlich, haben Sie gesagt, schon in der Realität angekommen. Ich habe gelesen, vor allem in den USA wird im Bereich der regenerativen Medizin sehr viel geforscht und auch schon umgesetzt. Angeblich gibt es ja schon Patientinnen, die mit Knochen, Knorpeln und Haut, die im Labor erzeugt worden ist, leben. Wie schaut es denn hier in Österreich aus? Was von all diesen neuen Technologien ist denn schon bei den Patientinnen und Patienten angekommen?
Also jetzt routinemäßig zum Beispiel bei uns wird zum Beispiel verwendet so 3D-gedruckte Implantate. Gerade häufig auch, man muss sich vorstellen, bei sogenannten Fehlbildungen der Form vom Brustkorb, dann kann man da zum Beispiel Implantate herstellen. Und dort wird das Implantat dann zum Beispiel aufgrund eines CD-Bildes geplant und wird dann mehr oder weniger gedruckt und dann vom Chirurgen implantiert. Und wie gesagt, das, was man probiert, sind bestimmte Gittergerüste, die dann dem körpereigenen Gewebe mehr oder weniger dienen, dass Zellen dort einwachsen, auch gedruckt werden. Hoffnung wäre natürlich, dass man bestimmte Gewebe komplett außerhalb des Körpers drucken kann und dann implantiert.
Mhm. Das klingt ja alles sehr vielversprechend. Inwiefern werden die Kosten denn derzeit schon von der Kasse übernommen? Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können. Oder ist regenerative Medizin etwas, das die Gesellschaft dann in eine Zweiklassenmedizin aufteilt?
Ich glaube, auch diese Technologien werden erschwinglich sein. Man muss sich das nur so vorstellen, dass man zeigen muss, auch dann den Kassen, was sich langfristig dadurch Patienten ersparen, dadurch, dass man bestimmte Technologien einsetzt. Ich sage es jetzt ganz einfach in unserem Bereich, dadurch, dass vielleicht ein Patient nach einer Verbrennung optimal rekonstruiert ist und keinerlei Einschränkungen hat und dadurch vielleicht 20, 30 Jahre länger in seinem Berufsleben auch arbeiten kann, was das auch dann wiederum an Sekundärkosten vermeidet, die vielleicht sonst entstehen würde, da die Rekonstruktion nicht optimal ist und mein Patient nicht arbeiten könnte oder sonst was. Und so muss man sich das auch in den anderen Bereichen vorstellen. Was erspart man vielleicht einem Patienten mit Zuckerkrankheit, wenn in Zukunft durch regenerative Technologien ein Diabetes heilbar ist? Was erspart man dadurch dann an Sekundärkosten? Und dann glaube ich sehr wohl, dass diese regenerativen Technologien oder die regenerative Medizin im Vergleich dazu sehr kostengünstig sein wird.
Verstehe. Herzlichen Dank, Professor Kamholz, für diese Einblicke in einen extrem spannenden Bereich der Medizin. Dankeschön.
Danke.
Wem diese Podcast-Folge gefallen hat, dem empfehle ich auch die zweite Folge mit Professor Kamholz zum Thema Verbrennungen und welche Behandlungsmöglichkeiten es da gibt. Besonders jetzt in der heißeren Jahreszeit, wo ja wieder eifrig gegrillt wird, ist das doch relevant. Apropos heiß, der Verstehe-Podcast geht hiermit in eine Sommerpause und startet im Herbst wieder mit der zweiten Staffel. Bis dahin, bleiben Sie gesund und lernbereit. Auf Wiedersehen.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.